Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute ein kritisches Thema, ein Thema, das auch schon ab und zu mal nachgefragt wurde. Wie stehe ich denn eigentlich zu Event-Yoga? Also Event-Yoga ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Yoga-Formen, die sich so vom klassisch-meditativen Stil verabschieden und ein Event aus dem Yoga machen. Da gibt es zum Beispiel Sub-Yoga, was ich selber auch schon ausprobiert habe, Bier-Yoga, Power-Yoga oder Beat-Yoga, um nur einige zu nennen. Es gibt unzählige Abwandlungen davon. Und ja, ich werde auf jeden Fall heute darüber sprechen, weil es mir ein super wichtiges Thema ist und weil ich möchte, dass, wenn man sich mit dem Thema Yoga auseinandersetzt, auch so ein bisschen klar wird, was denn eigentlich der Kern des Yoga ist. Und das ist natürlich auch eine total persönliche Frage, es ist eine total persönliche Einstellungssache. Es gibt für mich ein paar Widersprüche, die sich nicht auflösen lassen. Da möchte ich mit dem Bier-Yoga anfangen. Das ist eine Form von Yoga. Du machst Yoga-Übungen und trinkst tatsächlich zwischendurch Biere, also immer so kleine, machst so eine Art Bierverkostung, je nachdem, wo es angeboten wird. Und gerade auch am Ende der Yogastunde gibt es dann noch ein gemeinschaftliches Biertrinken. Das ist für mich einer der größten Gegensätze, den man sich vorstellen kann. Denn einerseits ist im Yoga die Philosophie baut darauf auf, dass man den Körper von Giftstoffen frei hält und auch von Alkohol frei hält, weil Alkohol die Wahrnehmung trübt. Das hast du bestimmt, wenn du schon selber Alkohol getrunken hast, festgestellt, dass ab einem gewissen Level eigentlich reichen auch schon kleine Dosen aus. Ich meine, wenn man geübt ist, dann ist es vielleicht nach zwei Schlucken noch nicht so extrem, wie wenn man ungeübt ist. Aber tatsächlich hat es einen extremen Einfluss auf deine Wahrnehmung. Man könnte jetzt so argumentieren, dass es heißt, naja, im Yoga geht es ja genau um Wahrnehmung. Und es ist doch mal ganz spannend zu sehen, wie man den Körper und das eigene Ich wahrnimmt, wenn so ein berauschendes Mittel wie Alkohol dazukommt. Für mich ist es immer so, dass ich mir denke, okay, Alkohol ist wirklich eine krasse Droge. Für mich ist Alkohol um einiges schlimmer als vieles andere, was eigentlich verboten ist. Es ist eine krasse Volksdroge und es ist schon sehr, sehr, sehr lange sehr etabliert in der Gesellschaft. Wenn jemand viel trinken kann, wird er häufig als stark, gerade wenn es ein Mann ist, wird es als sehr männlich angesehen. Bei Frauen wird es dann inzwischen auch schon oft als eine positive Charaktereigenschaft gesehen, wenn man trinkfest ist. Ich finde es total problematisch, denn es ist eine der Gifte, die den Körper echt krass kaputt machen. Also ich finde jegliche Form von Verherrlichung von Alkohol ziemlich verwerflich. Also ich sage es so, wie es ist. Ich finde es tatsächlich verwerflich. Denn unser Umgang mit Giften und gerade mit Alkohol ist meiner Meinung nach inzwischen sehr verantwortungslos. Bei jeder Gelegenheit, die irgendwie was mit Feiern zu tun hat, greift man zum Alkohol oder wird häufig zum Alkohol gegriffen. Bei allen möglichen Festen dient der Alkohol dazu, sich irgendwie locker und hemmungslos zu machen. Es ist so weit anerkannt, dass man tatsächlich belächelt wird oder Rede und Antwort gestehen muss, wenn man Alkohol ablehnt, musste ich schon sehr häufig. In den Zeiten, in denen ich schwanger war, zum Glück weniger, weil die Leute eingesehen haben, dass das ja jetzt Quatsch ist. Aber dadurch, dass ich mit der ersten Schwangerschaft, sprich vor inzwischen 8 Jahren, wirklich eine überschaubare Anzahl an alkoholischen Getränken getrunken habe und sonst auch, also ich hatte in der Zeit keinen einzigen Rausch. Ja, ich hatte in den letzten 8 Jahren keinen Rausch. Das finde ich auch okay. Ich finde das voll schön. Ich fand Räusche immer anstrengend. Und es hat dir gezeigt, wie krass kaputt es eigentlich dein Körper macht. Ah, nee, tatsächlich hatte ich irgendwann, ich glaube, nach der Geburt meines ersten Kindes und als ich abgestillt hatte, da hatte ich tatsächlich irgendwann nochmal einen Rausch. Aber der war so schlimm und so ätzend, obwohl ich nicht viel getrunken hatte, aber weil ich auch nicht mehr viel vertragen hatte, war das für mich der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, hey, okay, nee, das ist einfach krass, was es mit dir macht. Und ich möchte nicht 2 bis 3 Tage, nachdem ich 2 Biere getrunken habe, noch die Folgen spüren müssen. Es ist was sehr Persönliches, wie gesagt. Manche brauchen tatsächlich Alkohol, ohne dass sie es wirklich wissen. Aber ich denke, dass das ein eigenes Thema ist, das man auch gerne mal in einer anderen Folge besprechen kann, wie man mit solchen Rauschgiften umgeht. für mich passt es mit dem Yoga einfach nicht zusammen, weil Yoga eine Tradition ist, die sehr bewusst mit dem Körper umgeht. Die schaut, dass dein Körper als Tempel deiner Seele unversehrt bleibt. Und wenn du jetzt anfängst, mit Alkohol oder Yoga mit Alkohol zu verbinden, dann führt das zwangsläufig dazu, dass es auch wieder eine Verharmlosung ist. Okay, ja, ich kann ja mal während der Yogastunde ein, zwei Bierchen trinken oder so. Passt für mich einfach nicht zusammen. Einerseits, weil man den Körper kaputt macht, andererseits, weil man die Wahrnehmung trübt und weil der eigentliche Fokus verloren geht, ganz bei dir zu sein, sich ganz auf dich zu konzentrieren. Denn das kannst du gerne mal ausprobieren. Wenn du mal ein Bierchen getrunken hast oder irgendwas anderes Alkoholisches, dann geh mal in die Wahrnehmung. Geh mal ganz tief rein und spür dich. Mach eine Meditation, mach eine Atemmeditation, irgendwas, 10 Minuten und versuch, den Zustand deines Körpers mal ganz genau wahrzunehmen. Und dann merkt man nämlich tatsächlich schon nach sehr geringen Dosen, dass das ein echt ätzendes Gefühl ist. Manche bekommen eine Art Hochgefühl, manche haben mit einem gewissen Pegel eben diese Leichtigkeit, diese Hemmungslosigkeit, die sie sich so auch im Alltag wünschen, die sie vielleicht nicht haben, weil sie eher schüchtern sind. Ich weiß nicht, wie bei dir Alkohol wirkt, da wirkt ja auch ganz oft unterschiedlich. Manche werden auch relativ schnell aggressiv oder laut, wenn sie getrunken haben. Ich finde es ganz schade, dass das so ein bisschen genutzt wird. Yoga ist super krass im Trend. Also Yoga ist tatsächlich, man kann es als Trendsportart bezeichnen inzwischen. Es ist gar keine meditative Tradition für viele mehr, sondern auch wirklich eine Sportart, wo es nur darum geht, beweglich und kräftig zu werden, also kraftvoll zu werden. Was ich auch problematisch finde, da knüpft zum Beispiel das Power-Yoga an. Power-Yoga ist eine Yoga-Richtung, die ganz gezielt auf Muskelaufbau setzt. Wo ich mich frage, ist eigentlich nicht Sinn und Zweck des yogischen Gedankens? Denn wenn ich wirklich sage, ich möchte irgendwie Muskeln aufbauen, ich möchte mich trainieren und stärker werden, was auch immer, dann gibt es da auf jeden Fall andere Methoden dafür. Klar gibt es im Yoga den positiven Nebeneffekt, dass du durch die Asanas auch deinen Körper kräftigst, aber so weit, wie es eben auch mit deinem eigenen Körper möglich und vielleicht auch in einer gewissen Weise notwendig ist. Du musst den Körper nicht über die Grenzen hinaustreiben, nur um mehr Muskelmasse aufzubauen oder irgendwas Bestimmtes zu erreichen. Das ist für mich auch wieder mit einem krassen Leistungsgedanken verbunden. Ich mache Yoga, um mehr leisten zu können und gleichzeitig mit einem ganz, ganz krassen, verzerrten Körperbild. Ich mache Yoga, um den perfekten Körper zu haben. Das sind zwei Auswüchse unserer Gesellschaft, die ich auch wiederum sehr, sehr, sehr kritisch sehe. Dass ein Körper eine gewisse Form haben muss, um als schön zu gelten, dass es nicht reicht, einfach nur für sich Yoga zu praktizieren, die Übungen, die du für deinen Körper brauchst, wenn du sagst, okay, ich habe zum Beispiel Rückenprobleme. Klar kannst du dann Yoga machen, um deinen Rücken zu stärken, aber auch hier gibt es natürlich Rückenkurse oder sowas. Und ich finde, ganz oft wird dieser meditative und erfahrene Aspekt, wie nehme ich mich wahr, wie erfahre ich mich selbst als Wesen in dieser Welt, der kommt dann so oft zu kurz und das ist das eigentlich Wertvolle, finde ich, am Yoga. Und irgendwas dem Stempel Yoga aufzudrücken, damit man quasi auf dieser Welle mitsurfen kann, finde ich sehr verwerflich, auch in der Hinsicht, dass man ja ein Label nutzt, um die vermeintlich ein bisschen spirituell angehauchten Leute mit ins Boot zu holen und denen das so verkauft. Naja, man kann das ja natürlich kombinieren. Ich denke, das geht nach hinten los, denn die Leute, die wirklich den Kern des Yoga für sich entdeckt haben, werden ähnlich denken wie ich und das für ziemlichen Quatsch halten. Die Leute, die jetzt eben erst so mit Yoga in Kontakt kommen, das ist genauso die Gruppe, die man versucht, mit solchen Angeboten auch anzusprechen. Gleichzeitig versucht man Leute, die vielleicht in anderen Bereichen schon Fuß gefasst haben, zum Beispiel im Krafttraining, über solche Power-Yoga-Angebote so auf, in Anführungszeichen, auf die eigene Seite zu ziehen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Verbindungen wirklich zielführend sind, weil letztendlich, klar, fände ich es auch cool, wenn mehr Leute in die eigene Wahrnehmung gehen und letztendlich fände ich auch cool, dass mehr Leute aus den Fitnessstudios rauskämen und häufiger auf der Yogamatte sitzen würden, aber halt nicht die gleichen Übungen dann auf der Yogamatte machen wie im Fitnessstudio, sondern eben in die Wahrnehmung und ins Fühlen kommen und die eigenen Bedürfnisse mal spüren. Darum geht's ja. Was will ich? Was brauche ich? Wie geht's mir? Und wo will ich hin in gewisser Weise auch? Es ist ja eine Form von Spiritualität. Was will ich mit meinem Leben anfangen? Das sind Fragen, die im Yoga immer wieder aufkommen und die bei solchen Aktionen natürlich völlig außer Acht gelassen werden. Ich habe auch schon angesprochen, ich habe selber Sub-Yoga probiert, also Stand-Up-Paddling-Yoga. Ich habe dieses Angebot bekommen, da selber mal einen Kurs zu leiten. Mein Partner hat zu der Zeit an einem See gearbeitet, wo es so verschiedene erlebnispädagogische Geschichten gab, wie Floßbau und Gedöns. Ja, und dann wurde ich als seine Partnerin gefragt, hey, ich bin doch Yogalehrerin, könnte ich mir nicht vorstellen, auch mal einen Sub-Yoga-Kurs zu geben? Ich bin da, ich glaube, als ich gefragt wurde, selber bin ich zu dem Zeitpunkt noch niemals auf einem Sub gestanden, Schrägstrich gehockt oder gekniet oder in irgendeiner anderen Form drauf gewesen. Hab gesagt, ne, ich muss ich erst mal ausprobieren. Ich fand den Gedanken anfangs ganz spannend, weil die Übungen, die du auf einer Matte machst, sind natürlich ganz anders in ihrer Wirkung, wenn du sie auf einem Sub auf dem See machst. Du spürst die Wellen, du spürst das Brett unter dir. Gleichzeitig ist es aber auch die Krux an der Sache, denn auf einmal wird jede Übung, egal was es ist, zu einer Balanceübung. Und es gibt ja so viel mehr Übungen im Yoga. Und jede Übung hat ja so ihren eigenen Hintergrund. Wie fließt die Energie durch dich? Das hat ganz viel mit Prana, Apana, mit den Vajus zu tun, mit den Winden, die durch deinen Körper fließen in der yogischen Philosophie. Und sobald dieses Element von auf dem Wasser sein und die Balance halten mit dazu kommt, ändern sich solche Übungen für mich krass. Also das habe ich selber gemerkt, dass du auf einmal ein Vierfüßler bist und die ganze Zeit nur dabei bist, die Balance zu halten und auszugleichen. Für mich war das letztendlich noch einfacher als für viele andere, weil ich durchs Yoga schon eine relativ gute Balance entwickelt habe. Aber die dann zu mir in diesen einen Probekurs kamen, für die war das ultra schwierig und ich kann das total verstehen. Allein auf so einem Sub zu stehen und zu paddeln ist schon anstrengend. Da werden natürlich ganz tief liegende Muskulaturen angesprochen, was ja auch Sinn und Sache des Subfahrens ist. Für mich hat es aber insofern keinen Sinn ergeben, diese Yoga-Übungen auf diesem Brett zu machen. Denn an und für sich wäre es schon eine ausreichende Erfahrung, sich mit einem Bein auf dieses Brett zu stellen, sich im Vierfüßler auf dieses Brett zu hocken und sich auf dieses Brett zu legen, in der Shavasana meinetwegen, und die Wellen zu spüren. Und es hat insofern vielleicht was mit Yoga zu tun, weil es dann wirklich wieder um die Wahrnehmung geht. Es kommt natürlich auf den Fokus drauf an. Manche machen dann wieder so eine Art Power-Yoga draus, um die innerliegenden Muskulaturen zu stärken, um dieses Balance-Element für sich auszunutzen. Und da liegt der Knackpunkt. Sobald ich Yoga tue, um eines gewissen Zweckes willen, ist es für mich kein Yoga mehr. Ich kann auch nicht sagen, ich mache Yoga, um die Erleuchtung zu finden. Denn das ist was nebenbei passiert. Da habe ich schon mal in der Erleuchtungsfolge drüber gesprochen. Ich kann nicht sagen, so, ich fange jetzt mit Yoga an, weil ich den Sinn des Lebens begreifen will. Wenn du da mit dieser Einstellung rangehst, denke ich, wird es nicht passieren, dass du diesen Moment erfährst, weil du auch mit einer gewissen, ja, mit einem gewissen Druck vielleicht, kann man das so sagen, mit einem gewissen Druck an die Sache rangehst. Ich mache das jetzt da und dafür und irgendwann wird es passieren. Ich muss mich von solchen Gedanken einfach lösen. Und Yoga zu machen heißt für mich, all die Effekte, die es für mich hat, egal wie die aussehen, einfach kommen zu lassen. Für manche hat Yoga einen heilenden Effekt. Dadurch, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt, mit der eigenen Wahrnehmung, mit den Gefühlen. Oft kann man im Yoga Dinge bearbeiten oder neue Sichtweisen auf Konflikte zum Beispiel auch gewinnen, weil man sich mal zurücknimmt, weil man für sich sagt, okay, ich nehme mir einfach einen Moment der Ruhe und der Meditation, um einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Und das fehlt in solchen Angeboten, kommt natürlich auf die Ausführung drauf an. Also ich habe mich natürlich bemüht, in diesem Sub-Yoga-Kurs, in dieser Probestunde, die ich da gemacht habe, schon das mit einzubinden. Hey, bleib bei dir, schau auf die Wahrnehmung. Aber letztendlich sind die Leute rumgepurzelt und ja, fanden es trotzdem irgendwie lustig, natürlich. Aber es war trotzdem ein Spaß-Event. Und klar ist Spaß schön, aber dann muss ich es nicht irgendwie mit Yoga betiteln. Manche sagen natürlich auch, ist der Name doch egal, ob das jetzt Yoga heißt oder Subgymnastik. Gymnastik ist auch wieder ein Label, das betitelt ist. Natürlich, Labels und Namen haben einen extremen Einfluss auf uns. Je nachdem, wie ich etwas nenne, spricht es manche Leute an und manche nicht. Aber deswegen finde ich es ja umso wichtiger, sich Namen auch bewusst zu wählen und nicht einfach zu sagen, ach ja, Yoga, das ist ja was, da haben gerade voll viele Leute Bock drauf, dann können wir einfach mal dieses Label da drauf klatschen. Ja, finde ich halt einfach schwierig. Ja, das, was ich auch angesprochen habe, das Beat-Yoga, ist auch eine ganz abgefahrene Form. Da wird ja, häufig eine elektronische Tanzmusik gewählt, auf deren Beat Yoga gemacht wird. Also es ist häufig eine schnelle, kraftvolle Art des Yogas, wie zum Beispiel Vinyasa-Yoga. Das kann sehr stressig werden. Ich habe es einmal mitgemacht aus Interesse, weil ich, eigentlich finde ich Musik im Yoga ja schön. Ich lasse selber ab und zu Musik laufen, irgendein schönes Mantra im Hintergrund, irgendwas, was dich ein bisschen trägt, was beim Beat in einer gewissen Hinsicht auch der Fall war. Der Beat hat dich insofern getragen, dass er deinen Körperrhythmus mit beeinflusst hat. Und da finde ich auch wieder einen Knackpunkt zu sagen, okay, krass, ich beuge mich oder ich bringe meinen Körper in den Rhythmus, der da vorgegeben wird über die Musik. Und ich bin nicht bei mir, weil normalerweise mache ich die Übungen so, dass ich bei mir bin, dass ich im Fluss meines Atems und in meinem eigenen Körperrhythmus bin. Manche atmen tiefer, manche atmen schneller, manche atmen kürzer, das ist einfach super unterschiedlich. Und dann in diesen Beat reingedrückt zu werden, hat bei mir erstmal Verwirrung ausgelöst. Muss ich jetzt mich am Beat orientieren oder am Atem? Kriege ich den Atem irgendwie auf den Beat drauf? Kriege ich die Übungen und den Atem und den Beat irgendwie zusammen? Es hatte schon eher was von geistigen Sackhüpfen für mich, weil ich an viele Dinge denken musste und überhaupt nicht mehr bei mir war. Also Sinn und Zweck von so einer Beat-Yoga-Klasse, so wie es ausgeschrieben war, war sich eben von den Rhythmen tragen zu lassen und da einzutauchen und mitzuschwingen und klingt ja ganz gut, wie gesagt, das mache ich ja mit manchen Mantrenübungen auch. Aber dann schaue ich, dass ich ein Mantra aussuche, das so gestaltet ist, dass ich mir sicher sein kann, die Leute kriegen irgendeinen Zugang dazu. Es ist nicht zu schnell, es ist nicht zu langsam. Die Leute können meinetwegen auch einen doppelten Atemrhythmus darauf anwenden, wenn sie sehr kurzatmig sind. Aber so wie diese Stunde durchgeführt wurde, war es einfach nur Stress. Vielleicht lag es an der Stunde, vielleicht lag es an der Person, die diese Stunde geführt hat. Für mich war einfach auch die Musik nicht sehr ansprechend in gewisser Hinsicht. Also für mich hat diese elektronische Musik nicht zum Yogischen gepasst. Das sehr, ja, für mich diese Mantra-Musik einfach beinhaltet. Also es gibt so viele schöne Mantren, es gibt so viele schöne Sanskrit-Musik. Im World Wide Web gibt es da so viel auf YouTube, auf mantradownload.de. Es gibt so viele schöne Sachen, die ja speziell dafür gemacht sind und die speziell für gewisse Übungen auch gemacht sind. Du kannst natürlich auch sagen, hey, ich mache meinen Sonnengruß jeden Morgen mit einem bestimmten Mantra, das meinen Atemrhythmus unterstützt, wo ich mich wirklich tragen lassen kann. Aber dann ist das was sehr Individuelles und dann kannst du da keine Klasse draus machen. Das ist der Knackpunkt, den ich da sehe. Dass es eben bei vielen Menschen anders ist in der Atmung, in der Bewegung oder sonst wie. Deswegen fand ich diese, ja, ich finde Vinyasa-Yoga sowieso, je nachdem, wie es geleitet wird, auch wieder sehr nah am Power-Yoga, weil es eben ganz viel um dieses Schnelle, um dieses Auspowernde geht. Ich habe auch schon eine Stunde mitgemacht, die wirklich schön war, wo trotzdem die eigene Wahrnehmung mit im Vordergrund stand, wo es trotzdem ganz viel darum ging, spür dich, nimm dich wahr. Und auch dieses Anstrengende und dieses Schwitzende eine Erfahrung war, die ich ganz wertvoll fand. Gibt es im Kundalini auch Übungen, die tatsächlich sehr schweißtreibend sind, weil es eine Art von Reinigung auch darstellt. Also Schwitzen ist immer auch eine Form von Reinigung. Das große Problem war für mich nur einfach in dieser anderen Stunde, die auch von einer anderen Person geleitet wurde, den Zugang zu finden und vor allem diese Connection zu finden zwischen dieser sehr bass-elektronisch-lastigen Musik und dem Yogischen, was für mich ja eigentlich was Ruhiges, Fließendes und Meditatives ist. Ja, wie gesagt, für mich ist es ein Zeichen von der Erlebnisgesellschaft. Also Erlebnisgesellschaft ist ein Begriff aus meinem Studium, aus meinem Soziologiestudium, wo es wirklich darum geht, dass die momentane Generation der 20- bis 40-Jährigen ganz, ganz, ganz starke Bedürfnisse nach dem Erleben von Dingen hat. Es geht ganz stark darum, Erlebnisse zu machen, Erfahrungen zu machen, irgendwie Extremsportarten auszuprobieren. Ich meine, man sieht es auf YouTube oder sonst wo, auch im Fernsehen, gibt es ganz oft Leute, die jetzt mit GoPros, sei es jetzt halt Fahrradfahren, Motorradfahren, Kitesurfen, irgendwas. Und es ist auch okay. Ich finde es vollkommen okay, dass das so ist. Ich meine, wir selber machen auch unsere Erlebnisse und unsere Erfahrungen. Ich meine, wir waren jetzt 5 Monate mit dem Campervan unterwegs. Das ist auch eine krasse Form von Erleben. Dennoch finde ich, dass es auch Bereiche in einem Leben oder in der Gesellschaft geben sollte, wo man dieses ganze Hektische in einer gewissen Weise auch mal ausblenden darf, wo man ganz bei sich sein darf. Und das ist das Yoga für mich. Yoga ist der Raum, in dem ich ganz ich sein darf, in dem ich mich wahrnehme und wieder ganz zu mir kommen kann. Und gerade dieses Hektische, das Erleben, das mit den vielen Eindrücken und Einflüssen ist was mich total belastet, nicht in einem negativen Sinne, sondern es ist wirklich eine Last, die da kommt. Es sind viele Reize, viele Einflüsse und mit denen kann ich mich viel besser auseinandersetzen, wenn ich mir dann wieder einen Ausgleich suche, der bei mir das Yogische ist. Und diese Yoga-Tradition fortführe im Sinne von diesen meditativen Aspekten, die mich dann als Mensch wieder in meine Mitte bringen, die mich zentrieren, die mich ausgleichen, die Gedanken auch einfach mal zur Ruhe bringen. Ich meine, manche Menschen machen auch Extremsportarten, weil das für sie eine Art Yoga ist. Also nur durch das Extreme erfahren sie ihren Körper erst. Ne? Also ich habe eine Bekannte, die ist eine krasse Fallschirmspringerin. Und ich denke mir so, wow, krass, also Fallschirmspringen ist einfach eine Ultra, also ich habe es selber nie gemacht, aber ich stelle es mir als ultra harte Erfahrung vor. Aber klar, es ist ein ganz besonderes Spüren und Fühlen, so wie sie mir das erklärt hat. Ich habe sie gefragt, hey, wie bist denn du dazu gekommen? Und ja klar, wird man irgendwie mitgezogen und irgendwie schon früher sind wir zwei auch viel vom Zehner gehüpft irgendwie. Sie ist weiter nach oben, ich bin wieder weiter nach unten. Bei ihr ging es dann irgendwann ins Flugzeug und ich bin wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Aber schon das Zehnerhüpfen war für sie sowas, naja, dieses Gefühl, wenn du da durch die Luft fliegst, diese paar Sekunden und das Eintauchen ins Wasser. Und das konnte ich voll nachvollziehen. Ich fand dieses Gefühl auch echt abgefahren und erstaunlich und was ganz Einmaliges. Aber dennoch ist es für mich inzwischen so weit, dass ich sage, okay, das ist ein krasses Gefühl. Dieses Gefühl und diese Erfahrung habe ich gemacht, aber es ist jetzt einfach nicht mehr meins. Und es gibt Menschen, die brauchen dieses Extreme immer noch. Ich frage mich, was dahinter steht. Das ist bei jedem Menschen ganz individuell und ganz unterschiedlich. Ich meine, für mich ist es zum Beispiel so, dass ich mir denke, diese Geburtserfahrungen, die ich hatte, das waren echt krasse Erlebnisse. Und das ist auch was ich jetzt sage, boah, klar, wenn es nicht so einen Rattenschwanz hätte, würde ich irgendwie bestimmt noch 5 Kinder kriegen. Also wenn ich nicht noch 9 Monate davor schwanger sein müsste und mich danach um die Kinder kümmern müsste. Aber Geburt an sich ist was finde ich, so abgefahren ist vom Körpergefühl. So eine ganz krasse Erfahrung. Das war wunderbar. Und natürlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, einfach nur ein Kind zu gebären, würde ich es wahrscheinlich wieder tun. Aber wie gesagt, die Schwangerschaft und das Kümmern danach macht es halt nicht möglich. Und deswegen kann ich verstehen, dass Leute das brauchen, aber für mich sind es trotzdem zwei unterschiedliche Bereiche. Und ich denke, dieses Fallschirmspringen-Beispiel ist eins, wo man es ganz plakativ machen kann. Am Ende gibt es irgendwann Fallschirm-Yoga, wo du halt dann beim Runterfliegen noch irgendwie versuchst, einen Sonnengruß zu machen. Ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen überspitzt, könnte ich mir tatsächlich trotzdem vorstellen. Und für mich geht es einfach nicht zusammen. Für mich ist es die Ruhe, die Meditation, die mit reinspielt, die ein ganz essentieller Bestandteil ist, die in solchen Event-Yoga-Geschichten meistens zu kurz kommt, zumindest in den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wenn du sagst, hey, ich habe da aber in der und der Stadt oder bei dem und dem Lehrer oder der und der Lehrerin voll den coolen Kurs gemacht, das musst du dir mal angucken, bitte schreib es in die Kommentare oder schreib mir eine E-Mail, info@wonne-voll. Ich freue mich auf jeden Fall immer über neue Erfahrungen. Und auch wenn ich jetzt ein paar negative gemacht habe, freue ich mich, Neues auszuprobieren und da auch meine Sichtweise wieder neu einzustellen, neu zu justieren. In diesem Sinne war es das. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Auch gerne eine Einschätzung. Wie siehst du diese Event-Yoga-Geschichte eigentlich? Und wie gesagt, wenn du ein cooles Angebot vielleicht sogar selber anbietest oder weißt, dann schreib es mir auch gerne. Ich bin da auf jeden Fall offen und probiere es gerne aus. Wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.